ARD.
HR Info Kultur
mit Yvonne Koch. Kinos, Theater, Konzerte oder Tanzevents. Je größer die Städte sind, umso reichhaltiger auch das Angebot an Kulturveranstaltungen. Wer allerdings auf dem Land wohnt, hat diese Auswahl oft nicht. Dort machen sogar immer mehr Kinos und Theater zu. Umso wichtiger sind kleine, private Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass Kultur auch auf dem Land stattfinden kann. Was diese Kulturheldinnen und Helden so alles wuppen und was diese Initiativen für den ländlichen Raum bedeuten, darum geht es heute. Es gibt Gegenden in Deutschland, die sind landschaftlich wunderschön. Aber das kulturelle Angebot ist eher mau. In Südhessen, genauer gesagt im Odenwald zum Beispiel, merkt man das deutlich. Während in anderen Ecken des Bundeslandes immer mehr Menschen wohnen, werden es im Odenwald immer weniger. Und es sind auch vor allem ältere Menschen, die dort noch leben. Kein Wunder also, dass kulturell gerade für junge Menschen eher wenig los ist im Odenwald. Aber nicht immer. Denn es gibt auch dort Kulturhelden und Heldinnen, und zwar in dem Verein Sound of the Forest. Der stellt jedes Jahr ganz besondere und vor allem auch ziemlich große Kulturevents auf die Beine, die diesen ländlichen Raum klingen und leuchten lassen. Bestes Beispiel ist ganz aktuell das Christmas Lights Event, eine Art Lichterspektakel mit Weihnachtsmärchen-Flair, das jedes Jahr einen Monat lang bis zu 40.000 Besucher anlockt. Meine Kollegin Stefanie Hofmann hat schon mal vorgefühlt, was dort bis kurz vor Weihnachten geboten wird.
Wenn man rund um den See im Bad Königer Kurpark blickt, dann ist das ein wunderschöner Anblick. Über 100.000 Lichter leuchten hier, die Bäume werden angestrahlt, zwischendrin stehen die einzelnen Audiostationen mit Figuren außenrum. Und wenn man hier auf einen Knopf drückt, erklingt eine weihnachtliche Geschichte.
Und Jomo summt und pfeift und singt zum Glockenspiel, das durch den Wald erklingt. Egal, wo du auch bist auf dieser Welt, Musik ist das, was uns zusammenhält.
Die Veranstaltung Christmas Lights findet bereits zum vierten Mal statt. Das Ganze ist ein Projekt des Vereins Circle of Leaves, der es sich zum Ziel gesetzt hat, Kultur in den Odenwald zu bringen. Und das klappt, denn Christmas Lights ist ein echter Publikumsmagnet geworden. Yomego hat wie schon in den letzten Jahren die Geschichte selbst geschrieben, die hier erzählt wird.
Dieses Jahr geht es bei den Christmas Lights um den kleinen Weihnachtsbaum Yomo. Er von sich selbst behauptet, dass er ein Weihnachtsbaum ist, weil er ist ein bisschen windschief, hat noch ganz kleine Nadeln und ist nicht so schön geschmückt wie seine Freunde. Sein bester Freund Tané, der hat schon glitzeriges Lametta an seinen Ästen und er eben nicht. Und deswegen begibt er sich auf die Suche nach schönem Weihnachtsbaumschmuck. Und dann auf dieser Reise merkt er, dass wahre Schönheit von innen kommt.
Das Schöne an Christmas Lights ist, dass man jedes Jahr wiederkommen kann, weil es wie immer eine neue Geschichte gibt und auch die ganze Gestaltung ist immer wieder anders. Wichtig ist den Organisatoren, dass neben der Unterhaltung auch Botschaften vermittelt werden.
Jede Station gibt uns auch so eine schöne Geschichte mit, die wir auch mit in den Alltag nehmen können und wovon wir lernen können. Mein Favorit ist die Kerze Irmi, weil da geht es um Vergänglichkeit, da geht es darum, auch mal an die zu denken, die nicht mehr da sind und was sie uns hinterlassen auf der Welt.
Und dann gibt es auch immer ein paar Überraschungen. Vor 2 Jahren war das zum Beispiel ein riesiger Mond, der über dem Kurpark geschwebt ist. Und in diesem Jahr?
Also eines der Highlights ist natürlich unsere Schneeflocke Flocki, weil da lassen wir es nämlich wirklich schneien. Egal was für ein Wetter da draußen ist, bei uns gibt es immer Schnee. Das ist natürlich alles biologisch abbaubar, aber ich glaube, das ist was ganz Tolles, weil Schnee vermissen wir ja alle.
Und das Wetter ist wirklich egal, denn hier gibt es sogar einen riesigen, überdachten Weihnachtsmarkt in einem Zirkuszelt. Der Rundgang ist bis zum 22. Dezember jeden Tag ab 17 Uhr geöffnet.
Übrigens wuppt der gleiche Verein auch noch das Sound of the Forest Festival für die Fans von Indie-Musik und das Circle of Leaves Festival, bei dem der Sound eher elektronisch wird, gibt's ja auch noch. Schön im Grünen wohnen, weit weg von der Hektik und dem Stress der großen Städte, das hat schon was. Blöd nur, dass es manches oft auch nicht mehr hat. Kulturelle Angebote zum Beispiel. Gerade auf dem Land oder schon außerhalb der Speckgürtel von Städten machen immer mehr Kinos zu. Für bekannte Live-Musikkünstler fehlen die großen Bühnen und das Geld. Und wer tanzen will, kann das auch nur noch auf dem Feuerwehrfest tun. Klingt ganz schön trist, oder? Stimmt aber nur bedingt. Denn es gibt immer wieder Menschen, die alleine oder mit anderen zusammen neue Kulturorte auf dem Land schaffen. Wie zum Beispiel Peter Meyer aus Graben. Wir kennen uns schon länger, deshalb duzen wir uns. Peter, du betreibst in Karben das Coutelier. Das ist ein Kulturveranstaltungsort. Was genau findet bei dir statt?
Ja, es finden Musikveranstaltungen statt, 2 bis 3 im Monat, also verschiedene Bands der verschiedenen Couleur. Es findet eine große Tanzveranstaltung jeden Monat statt, der Q-Dance 50 plus und jünger. Dann findet statt das Rudelsingen mit Tom Jett 3 bis 4 Mal im Jahr, wo dann 70 Leute da sitzen und gemeinsam singen. Das ist eine wunderbare Sache. Wir bieten an Kunstkurse, also Malen, Bildhauern, mit Ton arbeiten, ganz verschiedene Sachen. Und ja, meine Frau macht noch zusätzlich Reiki und Klangschalen und so weiter. Also ein sehr, sehr breites Angebot.
Wow, der Name Coutelier, das ist ja ein bisschen ungewöhnlich. Da klingt für mich Kuhstall an. Gibt es denn eine Geschichte hinter diesem Namen und vielleicht auch, was es mit der Idee zu tun hat, diesen Veranstaltungsort überhaupt zu kreieren?
Ja gut, anfangs war der Plan eigentlich, das Coutelier als mein Atelier zu nutzen. Ich wollte dort Bildhauern und wollte dort Seminare geben, weil ich hatte gerade eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und es war früher mal ein Kuhstall, ein sehr großer Kuhstall. Und da hatte der Freundin die Idee, nenn's doch einfach Coutelier. Ja, Mischung aus Kuhstall und Atelier. Und das fand ich irgendwie gut. Das war zunächst ein Arbeitstitel, der dann aber zum finalen Namen wurde.
Jetzt muss ich nochmal nachhaken. Du hast da ein Haus gekauft und hinten ein Gebäudeteil auf eigene Kosten ausgebaut und dann beschlossen, das wird ein Kulturraum oder wie war das?
Nee, das ist ein großes Schlossgelände, auf dem wir dort sind und da gehört ein Gutshof dazu oder es war früher ein Gutshof, wird heute noch Landwirtschaft betrieben und das ist im Prinzip die alte Scheune, da war der Kuhstall drinnen, Pferdestall, der Heuboden und so weiter und dieser Raum wurde dann frei, da war eine Zeit lang ein Antiquitätenhändler drin und der Baron bot mir an, mir das dann auf meine Kosten und mit meinen Ideen auszubauen. Und dann fing ich dann an und ja, letztendlich, ich wollte keine Bühne bauen, aber ich habe verschiedene Ebenen da reingebaut und dann hat sich etwas wie eine Bühne ergeben. Und dann hat das Coutelier gesagt, ich will was anderes werden als nur ein Atelier und hat gesagt, ich will Veranstaltungsraum werden. Und das hat sich dann wunderbar ergeben und im Laufe der Jahre konnte ich jetzt gar nicht mehr Bildhauern dort, weil das staubt, macht Dreck. Von daher ist es jetzt überwiegend ein Veranstaltungsraum.
Trotzdem, wenn ich mir das so vorstelle, also das auf eigene Kosten auszubauen und dann zu sagen, okay, das ist ein Veranstaltungsort, da kann jetzt alles stattfinden. Hattest du da keinen Schiss, dass es nicht ankommt oder dass sich das nicht trägt oder dass du da irgendwie womöglich alleine sitzt und gerne was veranstalten würdest, aber nichts passiert?
Ja, es war in jedem Fall ein Abenteuer, aber ich war schon immer in meinem Leben ein Brückenbauer. Ich habe also immer irgendwo Verbindungen geschaffen zwischen Leuten und das war auch schon lange mein Traum, schon lange vorher, irgendwo so eine Begegnungsstätte auch zu schaffen. Und man kennt mich und man schätzt mich und man kommt zu mir, ne?
Und seit wann betreibst du das Coutelier?
Ja, schon ziemlich lange. Wir haben jetzt im Februar haben wir den 14. Geburtstag, den wir immer ganz groß feiern.
Wow, gratuliere.
Und da laden wir dann immer alle ein, die gern mal auf die Bühne wollen. Dann haben wir ein tolles Abendprogramm zum Geburtstag. Dann sind so 10, 12 Acts auf der Bühne von jeweils einer Viertelstunde. Das ist also das Limit, was jeder hat. Da darf sich jeder mal vorstellen und mal präsentieren.
Und ist das für dich jetzt immer noch so ein Hobby, also ein ja, so ein Herzensding, das man halt so macht? Oder ist es mehr geworden für dich?
Es ist in jedem Fall mehr geworden. Ich habe also einige Jahre davon gelebt. Nicht besonders gut, aber ich konnte davon leben. Und jetzt mittlerweile ist es mehr ein Herzensprojekt geworden. Ich bin seit einem Jahr Rentner und habe jetzt also mehr die Freiheit zu sagen, ich mache das als Herzensprojekt.
Und die Veranstaltung selber, nach welchen Kriterien wählst du aus? Also ist das jetzt vor allem ein Programm für 50 plus oder willst du auch jungen Menschen was bieten oder sind ja solche Marketingüberlegungen mit Zielgruppe oder so völlig wurscht und du machst nur das, was dir selber Spaß macht?
Ja, die Zielgruppe hat sich eigentlich ergeben. Das ist im Laufe der Jahre so entstanden, dass es mehr oder weniger 50 plus ist. Wir bieten allerdings auch für junge Leute was. Wir hatten jetzt eine Theatergruppe da mit jungen Leuten und im Rahmen des Literaturforums machen wir jetzt eine Kombi von Literatur von älteren Menschen zusammen mit Poetry Slam. Da kommen also junge Leute und ich hätte schon ganz gern noch ein bisschen mehr junges Programm. Aber ja, die ältere Generation nimmt mich schon ganz schön in Anspruch.
Wenn ich richtig recherchiert habe, hat Karben etwa 23.000 Einwohner.
Ja.
Und das sind jetzt wahrscheinlich ganz viele, die da schon immer wohnen, aber auch nehme ich an, wie in vielen Kleinstädten auch Zugezogene. Mhm. Würde mich mal interessieren, wie nehmen die dieses Programm an? Also kommt da eine Mischung aus Kabernern oder sind das immer die gleichen?
Also es kommt eine Mischung, es kommen immer mal wieder neue Leute dazu. Es ist ganz interessant, wir hatten es ja gesagt, es gibt schon fast 14 Jahre, das Coutelier. Aber es gibt immer noch 50% der Kabener, wenn man die fragt, habe noch nie gehört vom Coutelier. Und da kommen doch immer mal wieder neue dazu. Aber unser Einzugsgebiet ist wesentlich größer. Also die Leute kommen aus Friedberg, aus Bad Vilbel, teilweise aus Frankfurt, aus Bad Homburg. Also es ist schon weiter Rahmen, wo unsere Gäste herkommen.
Und wir hatten es angesprochen, diesen Ausbau selber mit dem Coutelier, das hast du selber finanziert. Ja. Wie ist es denn jetzt? Wirst du unterstützt oder trägst du das immer noch ganz alleine?
Ich trage das immer noch ganz alleine, ja.
Und machst du Minus oder kriegst du das mit den Eintrittspreisen rein?
Also mittlerweile läuft so, dass wir alle Kosten decken können und es bleibt ein bisschen was zum Leben übrig. Und wie gesagt, ich bin jetzt Rentner und da kommt die Rente noch dazu. Also jetzt geht's.
Aber das heißt, über lange Jahre war das ein Geschäft, wo du draufgezahlt hast auch?
Die meisten Monate gingen, aber es gab sicherlich auch Monate, wo es dann eben nicht ausgereicht.
Du kriegst keine Förderung?
Ich habe mal von der Stadt Förderung bekommen, also aber dann auch nur in besonderen Jahren. Ja, aber ansonsten schon auf eigenes Risiko und eigene Kosten.
Wenn du jetzt über die Jahre guckst, über diese 14 Jahre, wo du das betreibst, was hast du für einen Eindruck? Braucht es diesen Kulturraum oder wäre es auch gut möglich, wenn der einfach nicht mehr da ist? Es würde gar niemand wehtun.
Es würde vielen Leuten wehtun, die gerne zu uns kommen. Unsere Stammgäste, die sehr häufig kommen. Die Leute, die zum Tanzen kommen. Das sind die, die früher in die Dorfdisco gegangen sind, sage ich mal. Die kommen jetzt zu uns und tanzen bei uns und begegnen sich bei uns. Das ist also auch ganz wichtig, weil das ist eine wichtige Begegnungsstätte geworden. Also primär für die Älteren. Und es würde vielen Menschen fehlen, wenn es nicht mehr da wäre.
Eine andere Frage und bitte nicht falsch verstehen, aber du hast selber gesagt, du bist jetzt in Rente. Wie sieht's mit den Plänen aus für das Coutelier? Das ist dein Baby, das hast du so lange betreut. Ja. Du machst es seit 14 Jahren, Herzblut, Geld reingesteckt. Mhm. Was passiert, wenn du das mal nicht mehr machen kannst?
Also ich hätte natürlich gerne Nachfolgekräfte, die da irgendwann mal einsteigen. Also wir haben noch einen Vertrag bis 2028, einen Mietvertrag. So lange wird es in jedem Fall das Coutelier noch geben. Und ich würde mich freuen, wenn sich jemand finden würde, der das mal mit viel Herzblut dann auch übernimmt. Ich habe schon mit ein paar Leuten gesprochen, aber es gibt noch nichts Finales. Schauen wir mal.
Das Problem, dass Kulturprojekte oft endlich sind, weil sich kein Nachfolger findet, haben aber nicht alle. In Dreieich, südlich von Frankfurt, gibt es zum Beispiel einen Verein, den es schon über 100 Jahre lang gibt und der sich von Anfang an dafür einsetzt, dass es auch außerhalb der Großstädte ungewöhnliche Kulturangebote gibt. Aktuell findet da zum Beispiel die große Pen and Paper Convention statt. Und Simon Schustitsch weiß, was sich dahinter versteckt.
Der Andrang ist groß bei der Dreieich-Con. Immer mehr Menschen zieht es in den letzten Jahren zu sogenannten Pen and Paper Games. Das sind Spiele, bei denen die Teilnehmer eigene fiktive Welten mit Stift und Papier erschaffen. Laut eigener Angaben ist das Spieletreffen in Dreieich mittlerweile das größte im deutschsprachigen Raum. Bei den Besucherinnen und Besuchern kommt die Dreieich-Con jedenfalls gut an.
Ich bin echt total geflasht von dem ganzen Kram hier. Ich habe schon den ersten Kram gekauft, irgendwie ein Zombie. Solo-Abenteuer.
Für uns halt ein sehr schöner Jahresausklang. Wir fahren ja immer sehr gerne hin, weil das sehr gut organisiert ist. Wir haben sehr viele Spielrunden auch hier und ja, wir freuen uns immer auf die Dreieich-Con.
Es ist ein großes Familientreffen.
Das waren Impressionen der letzten Veranstaltungen von den Pen-and-Paper-Enthusiasten Lurch und Lama. Die Dreieich-Con zieht Begeisterter aller Couleur, diversen Alters und Geschlechts an, sagt Veranstalter Christian Deaner. Bis zu 2000 werden dieses Jahr erwartet.
Die ersten Jahre von Pen & Paper waren halt ein extremer, weit über 90%iger Anteil der Männer, was sich inzwischen geändert hat. Inzwischen würde ich sagen, dass vielleicht mindestens ein Drittel bis vielleicht 40% der teilnehmenden Frauen sind.
Die Veranstaltung findet bereits seit 1995 statt. Hinter dem Event steht der Bürgerverein Buchschlag, der schon 1910 gegründet wurde. Buchschlag ist heute Stadtteil von Dreieich. Weiter mit dem Verein geht es dann.
1962, da wird der Jugendclub Wierig gegründet, ein Teil des Bürgervereins. Und der Jugendclub Wierig hatte sich damals vorgenommen, international Leute zusammenzubringen, junge Menschen zusammenzubringen.
Und während dann Jahrzehnte später die Pen-and-Paper-Spiele so langsam nach Europa und Deutschland schwappen, ist man im Bürgerverein Buchschlag bestens vorbereitet und international vernetzt. Zum Beispiel mit dem Sohn des Erfinders von Dungeons & Dragons, das als erstes und weltweit wichtigstes Spiel der Szene gilt. Und dieser Sohn aus den USA veranstaltet eine ähnliche Pen-and-Paper-Convention in Übersee.
Das heißt, es ist praktisch jetzt unsere Convention-Schwester in den USA. Wir haben noch eine zweite Schwester, das ist die GothCon in Schweden, Europas älteste Convention. Und da freuen wir uns, dass wir dieses Jahr auch Gäste von unserer Schwester aus Schweden zu Besuch da haben werden.
Dass die Veranstaltung einfach im Rahmen etwa der Frankfurter Buchmesse oder der Wiesbadener Manga- und Anime-Messe Konichi stattfindet, ist für Deana nicht denkbar.
Wir sind immer weiter gewachsen, aber haben das versucht, auch, sagen wir mal, ein natürliches Wachstum zu haben und auch ein Wachstum, was wir auch letztendlich als Verein auch managen können von den Dimensionen her.
Denn im Vergleich etwa zur Konichi in Wiesbaden mit bis zu 40.000 Besuchern ist die 3 Eichkon immer noch Fliegengewicht. Aber nicht nur die Kapazitätsgrenzen sind der Grund, warum man in der Vorstadt bleibt. Solche Events müssten gerade auf dem Land auch möglich sein, so Deana.
Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, Kultur in der Heimat zu fördern. Und ein 3-Eich-Con sollte auch immer ein 3-Eich sein. Wir haben auch von der Stadt eine tolle Unterstützung. Und man hat einfach diese Verbundenheit mit der Heimat. Man muss natürlich sagen, wenn man sich jetzt die anderen Großen anguckt, die sitzen halt in Helsinki, in London zum Beispiel. So, wir sind im Prinzip, glaube ich, die Ausnahme. Aber letztendlich, Wacken ist ja jetzt auch keine Weltstadt, ja.
Wer also Lust hat, in die Welt des Pen and Paper einzutauchen, geht zur 3 Eichkon, Deutschlands größter Pen and Paper Convention.
Aber egal, ob es um so eine ungewöhnliche Veranstaltung einmal im Jahr geht oder dauerhafte Kulturangebote außerhalb der Ballungsräume, das Engagement von kleinen Vereinen oder Einzelkämpfern allein reicht oft nicht aus. Und auch Kulturhelden und Heldinnen brauchen Unterstützung. Die bekommen sie zum Beispiel von dem Programm Landkulturperlen der Landesvereinigung Kulturelle Bildung Hessen. Markus Daum leitet dieses Programm. Herr Daum, wie unterstützt das Landkulturperlenteam denn die Kulturhelden und Heldinnen auf dem Land, die so tapfer versuchen, ein kulturelles Angebot zu schaffen?
Ja, wir versuchen über kleine Mikroprojektförderung die Akteurinnen zu unterstützen. Wir versuchen vor allem viel mit Netzwerkarbeit die Akteurinnen zu unterstützen, weil das ist ein Problem, was wir immer wieder merken, dass man gar nicht genau weiß, welche Angebote es gibt in ländlichen Räumen. Und wir versuchen darüber eine Plattform zu schaffen. Wir versuchen die Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, weil auch die Künstlerin A weiß manchmal nicht, dass die Künstlerin B auf der anderen Seite des Berges wohnt und vielleicht genau die gleiche Problematik hat.
Machen wir es mal konkret als Beispiel. Nehmen wir mal an, ich wohne auf dem Land und habe da eine Scheune, die baue ich aus und möchte daraus eine Kulturscheune machen. Und dann versuche ich, Musiker dort auftreten zu lassen. Die kommen erst vielleicht aus dem Bekanntenkreis, vielleicht wird es auch irgendwann mal größer. Und vielleicht auch mal eine Lesung oder ein Theaterstück dort aufzuführen. Wie können Sie mir dann ganz konkret helfen, also damit das auch dauerhaft was wird, dass das ein Projekt ist, das Bestand hat?
Also wir als Programm Landkulturperlen haben den Schwerpunkt auf kulturelle Bildung in ländlichen Räumen. Das heißt, wir würden als erstes schauen, geht es um kulturelle Bildung bei dem Thema. Wenn es jetzt darum geht, reine Veranstaltungen zu planen, würden wir auch versuchen zu vermitteln. Würden wir schauen, in welcher Region ist es? Gibt es dort vielleicht einen Kultursommer, der mit unterstützen kann, der mit fördern kann? Welche Ansprechpersonen gibt es auf Landkreisebene, die man anzapfen kann, die man befragen kann? Und welche Angebote gibt es denn da vielleicht auch schon? Also auch das ist etwas, wo wir versuchen ein bisschen zu steuern, dass es nicht das gleiche Angebot am gleichen Ort gibt. Ja, und vor allem die Vernetzung.
Aber da muss ich nochmal nachfragen, weil Sie so betont haben, Bildungsangebot im Prinzip. Also Kulturveranstaltungen an sich fallen da nicht drunter?
Nein. Nein, also wir fördern immer die kulturelle Bildung. Das heißt, in dem Moment, wo ein Teilhabe stattfindet, in dem Moment, wo ein Bildungsprozess stattfindet. Das heißt, eine reine Lesung würden wir nie fördern. Aber wenn in dieser Lesung es zu einem Dialog kommt, die beteiligten Menschen sich einbringen können, vielleicht selbst eine Geschichte dabei entsteht, dann sprechen wir hier von kultureller Bildung.
Also jetzt nochmal, um das konkret zu fassen für mich, dass ich es kapiere. Ein Poetry Slam, wo einfach Künstler eingeladen werden und ihre Texte vortragen, Das wäre es noch nicht. Aber wenn es ein Poetry Slam mit Open Mic ist, also wo jeder auch mitmachen kann, dann würden sie es fördern.
Genau. Und im Idealfall findet vorher ein Workshop statt, wo man lernt, wie die Techniken sind für Poetry Slam.
Ah ja, okay. Was kennen Sie denn an Privatinitiativen auf dem Land, die so kulturelle Angebote machen?
Es gibt freischaffende einzelne Künstlerinnen und Künstler. Oftmals sind es aber gar keine wirklichen Privatinitiativen, sondern oftmals wird es von Vereinen getragen. Das heißt, eine Gruppe von Menschen, die sagt, wir möchten im Ort, dass etwas stattfindet, ganz klassisch gründen den Verein und laden dann die Künstlerinnen und Künstler, die auch davon haupterwerbstätig leben, zu ihren Veranstaltungen ein.
Und haben Sie den Eindruck, da gibt es einen Trend, es werden mehr, die sich da so engagieren und solche Angebote machen?
Ein Trend, dass es mehr werden, würde ich nicht sagen. Es gibt eine Umwandlung. Also es gab ja immer Kulturvereine. Es hat sich ein bisschen gewandelt, glaube ich, dass so der klassische Gesangsverein zum Beispiel, dass der eher mit der Problematik zu tun hat, keinen Nachwuchs mehr zu finden. Und da aber ganz viele neue Initiativen gibt, die auch nicht nur eine Kultursparte bedienen, sondern die so ein bisschen Crossover unterwegs sind.
Und jetzt von der Anzahl her, wie viel unterstützen Sie da ungefähr in ganz Hessen?
Ja, also wir haben mit unserer kleinen Mikroprojektförderung um die 80 Anträge, die wir jährlich beglücken können. Also das heißt, ja, zwischen 60 und 90 Anträge, die wir bewilligt bekommen, haben allerdings viel mehr Anfragen, das muss man auch dazu sagen.
Ah, okay.
Das heißt, unser Programm ist sehr gefragt und haben immer eine Mischung aus Wiederholungstäterinnen und Täter, die einfach schon lange in dem Bereich unterwegs sind und für eine kleine Förderung dankbar sind, aber auch Initiativen, die ganz neu sind, also Erstantragstellerinnen.
Woher kommt denn das Geld?
Das kommt vom Land Hessen. Das heißt, das Hessische Ministerium für Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur hat einen Topf und darüber werden unsere Stellen, also das heißt unsere Beratungstätigkeit, finanziert, aber darüber werden auch diese Mikroprojekte gefördert.
Und wenn man dann einen Antrag stellt, gibt es da immer das gleiche Geld oder kommt es auf das Projekt auch wirklich drauf an?
Das ist bei uns gestaffelt. Wir haben zwischen 1.000 und 2.000. Das sind wirklich kleine Anschubsfinanzierungen. Das heißt, damit kann man jetzt kein ganzes Jahresprogramm stemmen. Das ist dann unsere Aufgabe, auch gemeinsam zu schauen, wo kann man die Akteurin vielleicht auch andocken? Gibt es vielleicht schon Spartenverbände, die vielleicht auch wiederum nochmal eine Förderung haben und versuchen so, die Akteurin zu vermitteln?
Dann haben Sie aber auf jeden Fall auch ein bisschen einen Überblick, womit denn solche Privatinitiativen, ich zähle da jetzt mal die kleinen Vereine dazu, die jetzt nicht städtisch sind, sondern sich dafür gegründet haben, mit welchen Problemen haben die zu kämpfen? Also ist das Gleiche wie bei den Kinos, die Reihenreise zumachen, oder sind das ganz andere?
Ja, also es gibt die Problematiken des Nachwuchs, also wer übernimmt die Verantwortung, wer ist da, wer hat auch die fachliche Expertise, Dinge anzuleiten, Dinge zu organisieren. Da merken wir, dass immer mehr auch auf Projekte umgesattelt wird. Gleichzeitig haben wir auch eine sogenannte Projekteritis, das heißt, wir haben keine Strukturförderung, sondern es sind oftmals einzelne Projekte, die gefördert werden und dann jedes Jahr wieder aufs Neue gefördert werden müssen, weil es keine gängige Durchfinanzierung gibt. Also das ist ein Problem, die Finanzierungsmöglichkeiten, der Nachwuchs ist ein Problem. Das Thema Öffentlichkeitsarbeit ist immer sehr schwierig, also über welche Kanäle erreiche ich die Menschen? Das ist ja heute in der Medienlandschaft sehr unterschiedlich und das heißt, man braucht einfach viel Zeit für genau diese Punkte.
Manche haben es wirklich geschafft, sich ein Stammpublikum aufzubauen, auch wenn Veranstaltungen unter der Woche sind. Da geht man einfach hin, das ist so ein Treffpunkt. Das ist doch eigentlich das Ideal, wenn man auf dem Land das haben will, oder?
Genau, und das ist ja letztendlich auch das, was es auch früher immer wieder gab. Das heißt, da war es letztendlich auch egal, was es war, sondern es hat etwas stattgefunden und man ist dorthin gegangen. Und genau das ist das, was gut funktioniert, wenn sich Programme etabliert haben, wenn Leute bekannt sind. Kunst und Kultur wird oftmals von Zugezogenen gemacht, also nicht unbedingt, aber das ist schon etwas, was man immer wieder feststellt. Und die Leute versuchen sich zu integrieren, versuchen reinzukommen in die Dorfgemeinschaft, was manchmal gelingt, was manchmal schwierig ist. Und dann kann sich sowas gut etablieren.
Aber jetzt mal, nur damit ich es einschätzen kann, Ideen, die vor 5 Jahren oder so rauskamen, die was angeschubst haben, wie viele von denen schaffen es dann wirklich, das über längere Zeit aufrechtzuerhalten? Sie sagten, es ist schon viel als Projekt schon angedacht, aber bei den Sachen, die von der Idee her langfristig sind, dass man einfach was an einem Ort irgendwie stabil integriert, sodass es ein Treffpunkt an Bildung, kultureller Bildungsauftrag für alle ist. Wie viele schaffen das wirklich von diesen Kulturhelden und Kulturheldinnen?
Ich würde so sagen, so um die 70% würde ich schon einschätzen.
Ah, doch.
Ja, also wenn man das über die Jahre betrachtet, die das etabliert haben, manchmal gelingt auch ein Übergang sehr gut. Aber wenn man sich so auch die zum Beispiel die Festivallandschaft in Hessen anschaut, gibt es ja jetzt doch auch sehr viele Festivals, die in ländlichen Räumen stattfinden, die es ja schon seit Jahrzehnten auch gibt und die sich wirklich da etabliert haben.
Und die zum Teil mittlerweile ein richtig großes Einzugsgebiet auch haben. Ja. Ne? Das finde ich so erstaunlich immer. Und jetzt mal andersrum gedacht, vom Publikum her. Wie wichtig ist es denn überhaupt, so ein kulturelles Angebot zu haben im ländlichen Raum?
Ja, sehr wichtig, weil es schafft einfach die Begegnungsmöglichkeiten. Das heißt, man trifft sich, man genießt Kultur und gleichzeitig trifft man vielleicht die Nachbarin oder den Nachbarn, den man unter der Woche vielleicht auch gar nicht sieht, weil die Personen berufstätig sind oder weil die Personen einfach unterwegs sind. Gerade dadurch, dass das Läden sterben, das heißt, Einkaufsmöglichkeiten weggefallen sind, die vielleicht die örtliche Bank zugemacht hat, dass all diese Institutionen es nicht mehr gibt, ist es umso wichtiger, dass es diese Kulturangebote gibt, wo man in Austausch kommt und wo man dann vielleicht auch nochmal über den Horizont hinaus nochmal in Diskussion geht und nochmal darüber spricht, was man da gerade eigentlich gesehen hat oder wie man denn gerade die Kunst einschätzt, die man wahrgenommen hat.
Was ich jetzt noch nicht so ganz verstehe, Sie sagten vorher, diese Impulse, diese Ideen für solche kulturellen Angebote kommen oft von Zugezogenen, also die jetzt gar nicht aus dem Ort selber oder aus der Region selber kommen. Ist für mich jetzt ein kleiner Widerspruch. Also wenn so viel wegfällt für die, die da schon immer gewohnt haben, dann hätten die doch eigentlich ein größeres Interesse, so neue Räume und Begegnungsstätten zu schaffen. Wieso machen das dann die Auswärtigen?
Also, um da nicht falsch verstanden zu werden, das machen auch ganz viele Menschen, die vielleicht schon in der dritten Generation in einem Ort leben. Gleichzeitig schleicht sich dadurch natürlich immer ein Programm ein, das, weil es schon immer so war, auch immer so fortgeführt wird und vielleicht dann aber auch Zugezogene gar nicht mehr anspricht oder auch die nächste Generation gar nicht mehr anspricht. Und darum gibt es auch oftmals Angebote von Menschen, die zugezogen sind, die einfach nochmal einen neuen Blick reinbringen, die vielleicht andere Erfahrungen gesammelt haben und aus ihren Erfahrungen heraus Projekte da nochmal anders anstoßen können.
Von den Angeboten, die es gibt, manche, die ich jetzt so erlebt habe, sind ganz speziell auf eine bestimmte Altersklasse abgestimmt, für ein 50-plus-Publikum zum Beispiel. Andere sind bewusst ganz vielfältig, die auch jung und alt ansprechen. Was funktioniert besser auf dem Land?
Beides funktioniert. Also es ist letztendlich immer entscheidend, wie die Menschen dafür brennen, welche Ideen dahinter stecken, ob man die Menschen mitreißen kann. Und wenn das dann ein Angebot ist, was immer wieder das Gleiche ist, aber gut angenommen wird, ist das genauso fein, wie wenn man immer wieder neue Impulse setzt. Letztlich ist es wichtig, dass die Leute sich da begegnen und die Erzählung einfach auch stattfindet, dass man sagt, hier, ich gehe dorthin. Und ich glaube, das ist was, was auch immer mehr verloren gegangen ist, dass man auch darüber spricht, was man tut und was für eine Wertigkeit das auch hat.
Und das war HR Info Kultur, heute mit dem Thema Kulturhelden und Heldinnen auf dem Land. Schön, dass ihr uns hier in der ARD Audiothek gefunden habt. Und ich habe übrigens in der Audiothek auch noch mehr zum Thema gefunden, und zwar bei Deutschlandradio Kultur. Eine 40-Minuten-Sendung mit dem Titel Kultur auf dem Land, sollen jetzt Festivals und Theater die Gesellschaft retten? So viel für heute. Mein Name ist Yvonne Koch.